Willkommen zurück zur 86. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über das Thema ADHS bzw. ADS bei Erwachsenen sprechen. Ich denke, die meisten von euch haben schon mal davon gehört. Inzwischen taucht das Thema ja auch in den Medien immer häufiger auf. Auch bei meiner Arbeit fällt mir auf, dass dieses Krankheitsbild immer häufiger wird und immer mehr Menschen auch auf Social Media immer häufiger darüber sprechen. Auch einige von meinen Followern auf Instagram haben sich dieses Thema gewünscht und ich denke, es wird Zeit, auch einmal hier im Podcast darüber zu sprechen. Warum ich mich hier auf ADHS bei Erwachsenen beschränke, liegt einfach daran, dass ich in diesem Podcast entschieden habe, nur über Erkrankungen bei Erwachsenen zu sprechen, denn ich kenne mich damit einfach besser aus und überlasse es anderen Menschen, sich zu Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Psychologie zu äußern. Vorab noch eine kurze Info, damit ihr so ein bisschen einschätzen könnt, aus welcher Position ich mich hier eigentlich zu dem Thema äußere. Viele von euch kennen mich vielleicht auch noch nicht, weil das vielleicht die erste oder eine der ersten Folgen ist, die ihr anhört. Deswegen möchte ich das einmal gleich zu Anfang erklären. Ich selbst habe Germanistik und Psychologie studiert und arbeite im Moment im psychosozialen Bereich in der Beratung. Zusätzlich dazu habe ich eine Ausbildung zur Genesungsbegleiterin gemacht, auch Ex-In-Genesungsbegleiterin genannt. Das heißt, ich habe selbst Krisenerfahrungen, wie man so schön sagt. Das bedeutet, ich habe selbst mehrere Diagnosen aus dem psychischen Bereich und habe auch einen langen Weg aus Klinikaufenthalten und verschiedenen Therapieformen hinter mir. Inzwischen nutze ich diese Erfahrung in Form einer Peer-Beratung in meiner Arbeit und naja, ich habe ja hier im Podcast auch schon über einiges Persönliches berichtet, deswegen viele von euch wissen das natürlich auch schon. Obwohl ich 2010 einmal während eines Klinikaufenthalts einen ADHS-Test gemacht habe und nach diesem auch rauskam, dass ich ADHS habe, halte ich diese Diagnose für falsch, zumindest zu diesem Zeitpunkt und bei mir. Warum ich das so sehe, werde ich im Laufe der Folge noch erklären. Ich selbst sehe mich eben nicht als ADHS oder ADS-Betroffene. Ich hatte allerdings mehrere Jahre sehr engen Kontakt zu jemandem, der betroffen ist. Somit sehe ich mich hier als angehörige Person. Und ich habe auch jetzt noch freundschaftlichen Kontakt zu mehreren anderen Betroffenen und habe da auch schon so einiges mitbekommen und viel über das Thema gehört, mich informiert. Also ja, ich bin da schon so ein bisschen drin, bin aber eben selber nicht betroffen. Nur damit ihr jetzt so ein bisschen einschätzen könnt, wie viele Berührungspunkte ich bisher mit diesem Thema hatte. So, jetzt wisst ihr Bescheid und ich würde sagen, wir tauchen ein in das Thema ADHS und ADS. Los geht's. Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Ich denke, die meisten von euch wissen schon, was für eine Abkürzung sich hinter ADHS und ADS verbirgt, aber ich möchte es hier natürlich der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Da aber nicht bei allen Betroffenen gleichzeitig diese Hyperaktivitätsstörung vorhanden ist, steht ADS einfach nur für Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Noch vor einigen Jahren galt die Störung als reine Entwicklungsstörung, von der eigentlich nur Kinder oder vielleicht noch Jugendliche betroffen sein konnten. Inzwischen hat sich das allerdings verändert. Trotzdem schreibt der Selbsthilfeverein ADHS Deutschland e.V. noch, dass selbst in Fachkreisen die Komplexität, Tragweite und Behandlungsbedürftigkeit dieser Erkrankung häufig nicht im erforderlichen Umfang wahrgenommen wird. Also es gibt da auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. Und das ist natürlich super schade. Die Diagnosesysteme, die im Moment noch hauptsächlich genutzt werden, um die Diagnose ADHS zu stellen, sind nach wie vor auch eher auf Kinder ausgerichtet. Zum Glück gibt es inzwischen aber auch Alternativen für Erwachsene. Aber schauen wir erst einmal in die alten Systeme rein. Laut dem DSM-4, dem Diagnosesystem, das meistens genutzt wird, wenn es um Forschung geht, also um Studien zum Thema, muss eine bestimmte Anzahl an Symptomen aus verschiedenen Bereichen vorhanden sein, um eben diese Diagnose zu bekommen. Diese Bereiche sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Einige dieser Symptome sollen schon vor dem 7. Lebensjahr erkennbar gewesen sein und die Betroffenen müssen durch ihre Symptome in mindestens 2 Lebensbereichen beeinträchtigt sein. Und was ich persönlich ganz wichtig finde, darauf werde ich auch später noch eingehen, diese Symptome sollen nicht besser durch eine andere psychische Störung oder medizinische Erkrankung erklärbar sein. Also es muss deutlich werden, dass das wirklich ADHS quasi zuzuordnen ist und es nicht andere Gründe dafür gibt, dass man zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit hat. Um einen Eindruck zu bekommen, um welche Symptome es geht, möchte ich mal ein paar vorlesen. Im Bereich Unaufmerksamkeit sind das zum Beispiel beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler, hat oft Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten, scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere sie oder ihn ansprechen, hält häufig Anweisungen anderer nicht durch und kann Arbeiten nicht zu Ende bringen, hat eine Abneigung gegen Aufgaben, die länger dauernde geistige Anstrengung erfordern, verliert häufig Gegenstände, die er oder sie für Aktivitäten benötigt und so weiter. Typische Symptome aus dem Bereich der Hyperaktivität wären unter anderem: zappelt häufig mit Händen oder Füßen und rutscht auf dem Stuhl herum, läuft häufig herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist, hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen, redet häufig übermäßig viel. Und zu guter Letzt noch ein paar Beispiele aus der Kategorie Impulsivität: platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist, kann nur schwer warten, bis er oder sie an der Reihe ist und unterbricht und stört häufig andere. Ich denke, ihr seht schon, dass diese Symptome wirklich eher auf Kinder oder vielleicht noch Jugendliche bezogen sind. Inzwischen gibt es aber die Wender-Utah-Kriterien, die extra für Erwachsene entwickelt worden sind. Hier gibt es noch mehr Kategorien, nämlich Aufmerksamkeitsstörung. Dazu zählt unter anderem eine hohe Ablenkbarkeit und Vergesslichkeit. Dann die motorische Hyperaktivität. Dazu zählt unter anderem auch eine innere Unruhe und die Schwierigkeit, sich zu entspannen. Also es muss nicht sein, dass man die ganze Zeit rumwibbelt. Die Unruhe kann auch innerlich stattfinden. Dann die Affektlabilität, also die Instabilität der Gefühle bzw. der Wechsel zwischen neutraler und niedergeschlagener Stimmung innerhalb von Stunden oder auch Tagen. Dann das desorganisierte Verhalten, also dazu gehören schlechte Planungs- und Organisationsfähigkeiten und dass Aufgaben nicht zu Ende gebracht werden. Dann die Affektkontrolle, also die starke Reizbarkeit und geringe Frustrationstoleranz und auch kurze Wutausbrüche können dazu gehören. Dann die Impulsivität, darunter versteht man vor allem die Ungeduld und das Unterbrechen anderer im Gespräch, impulsive Einkäufe und so weiter. Und emotionale Überreagibilität, was für ein Wort. Damit ist gemeint, dass man eben schnell reizüberflutet ist, Schwierigkeiten beim Umgang mit Stress hat und so weiter. An dieser Stelle vielleicht noch mal kurz mein, üblicher Hinweis. Dieser Podcast ist nicht gedacht, um sich selbst Diagnosen zu stellen. Ich möchte euch in der Folge über das Thema ADHS und ADS informieren. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr selbst davon betroffen sein könntet, dann lasst das bitte ärztlich abklären und euch eventuell behandeln, wenn ihr unter den Symptomen leidet. Oder wenn ihr das Gefühl habt, dass eure bisherige Diagnose nicht stimmen könnte, dann sprecht bitte mit Fachpersonal darüber. Jeder Mensch ist ganz individuell und somit auch jede Erkrankung. Diagnosen sind ja auch nur so der Versuch, verschiedene Symptomgruppen, die häufiger auftreten, zusammenzufassen. Wie sinnvoll das alles wirklich ist, Menschen durch Diagnosen in verschiedene Schubladen zu stecken, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Hier bei uns in Deutschland ist es so, dass in unserem Gesundheitssystem Diagnosen gebraucht werden, um bestimmte Behandlungen zu bekommen und auch bestimmte Dinge abrechnen zu können. Das heißt aber nicht, dass Diagnosen in Stein gemeißelt sind oder dazu da sind, um Menschen mit Vorurteilen zu überschütten. Aber wenn ihr schon mehrere Podcast-Folgen von mir gehört habt, wisst ihr das sicher auch schon. Es ist mir nur wichtig, das immer wieder klarzustellen, da manche Menschen ja vielleicht auch nur diese eine Folge hier anhören. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid betroffen, lasst das bitte abklären und stellt keine eigenen Diagnosen. Je nachdem, nach welchem Diagnosesystem man vorgeht, gibt es verschiedene Subtypen von ADHS. Im DSM-4 wird unterschieden zwischen einem vorwiegend unaufmerksamen Typ, einem vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typ, einem kombinierten oder einem nicht näher bezeichneten Typ. Dieses nicht näher bezeichnete ist quasi so der Platzhalter für alles, was sich eben nicht so ganz genau einordnen lässt. In der ICD-10, nach der bei uns in Deutschland nach wie vor noch diagnostiziert und abgerechnet wird, gibt es die einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung und ansonsten nur noch die Möglichkeit, jemanden unter andere näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend einzustufen. Dort gibt es auch den Unterpunkt Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität. Das wird dann eben meistens einfach als ADS bezeichnet. Wie manche von euch sicher schon mitbekommen haben, gibt es zwar inzwischen eine neue Version der ICD-10, nämlich die ICD-11. Diese ist auch 2022 schon in Kraft getreten, allerdings muss sie noch angewendet werden. Es gibt eine Übergangszeit von mehreren Jahren und da die neue ICD-11 auch noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, zumindest nach dem aktuellsten Stand, der mir jetzt bekannt ist, wird hier in Deutschland nach wie vor meistens noch die ICD-10 genutzt, also das ältere System. Wobei man natürlich auch immer noch zusätzlich das DSM-4 heranziehen kann. Das wird häufig auch so gemacht von Psychiatern, dass sie danach eben diagnostizieren. Aber ich denke, das würde jetzt ein bisschen zu weit ins Detail gehen. Schauen wir uns lieber einmal an, wie der Verein ADHS Deutschland das Störungsbild in einfachen Worten erklärt. Laut denen liegen die typischen Kennzeichen in drei verschiedenen Bereichen. Einmal im Wahrnehmungsbereich, also dazu gehört dann diese leichte Ablenkbarkeit, Tagträumerei, mangelndes Durchhaltevermögen, Kritikempfindlichkeit, extreme Vergesslichkeit und so weiter. Dann der Sozialisationsbereich, dazu gehört die Impulsivität in Form von spontanem Handeln, ohne vorher nachzudenken, mangelnder Selbststeuerungsfähigkeit, niedriger Frustrationstoleranz, Schwierigkeiten zu planen und zu organisieren, Antriebslosigkeit und so weiter. Und dann gibt es noch den motorischen Bereich. Dazu gehört eben diese Zappeligkeit, Ungeschicklichkeit und auch die falsche Kraftdosierung. Also, dass betroffene Menschen häufig nicht so ganz ihre Kraft einschätzen und einsetzen können. Außerdem haben Betroffene oft auch noch eine seelische Entwicklungsverzögerung, ein schnelles psychisches und physisches Ermüden, einen starken Gerechtigkeitssinn und eine sehr starke Beeinflussbarkeit durch andere Menschen. Natürlich weist ADHS Deutschland auch darauf hin, dass die Symptomatik bei jedem Menschen sehr individuell ist. Nach dem heutigen Forschungsstand ist ADHS wahrscheinlich eine Regulationsstörung im Frontalhirn und hat eine genetische Grundlage. Die Neurotransmitter, also die Botenstoffe in unserem Gehirn, sind quasi aus dem Gleichgewicht geraten. Sie werden nicht so ausgeschüttet und aufgenommen, wie sie es eigentlich werden sollten. Und um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gibt es inzwischen Medikamente, die genau dabei helfen sollen. Allerdings ist es leider nicht so, dass man einfach nur Pillen schluckt und dann ist alles wieder gut. Ich persönlich finde, dass das sowieso eine sehr individuelle Entscheidung sein sollte, ob ein Mensch Tabletten nehmen möchte oder nicht. Diese Entscheidung sollte jeder Mensch selbst treffen. Möchte man eben Medikamente ausprobieren oder nicht? Denn Medikamente sind leider in den meisten Fällen nicht komplett ohne Nebenwirkungen. Gerade am Anfang, wenn man noch dabei ist, etwas einzudosieren oder auch die richtige Dosierung zu finden, ist es eben häufig so, dass Betroffene Nebenwirkungen bei sich bemerken. Zusätzlich zu den Medikamenten wird manchmal, gerade bei Kindern und Jugendlichen, auch noch eine oligoantigene Diät empfohlen. Allerdings gibt es da noch nicht so viele Studien zu und ich denke, das Thema würde jetzt hier auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Also es gibt auch Versuche zu schauen, gibt es Nahrungsmittel, die ADHS begünstigen, irgendwelche Unverträglichkeiten oder gibt es da irgendwelche Zusammenhänge und die scheint es eventuell zu geben. In der Regel wird empfohlen, nicht nur Medikamente zu nehmen, sondern auch psychoedukative Maßnahmen zu nutzen, bei denen man lernt, was diese Störung eigentlich bedeutet, wie man damit umgehen kann und so weiter. Und natürlich auch Trainingsprogramme oder verschiedene Therapieformen, die auch für eine Verbesserung sorgen können. Schauen wir uns nochmal genauer an, wie betroffene Menschen behandelt werden können bzw. welche Optionen es gibt. Natürlich sollte immer der ganze Mensch mit all seinen Diagnosen betrachtet werden. Viele Betroffene haben zusätzlich noch andere Diagnosen, wie zum Beispiel vor allem depressive Episoden, substanzabhängige Störungen oder dissoziale Persönlichkeitsstörungen. Je nachdem, was da mehr im Vordergrund steht, sollte die Behandlung auch daran angepasst werden. Wenn es nur um ADHS geht, wird bei Erwachsenen meistens eine Pharmakotherapie angeboten. Das bedeutet, die Betroffenen bekommen Medikamente. Besonders häufig wird Methylphenidat als erstes ausprobiert. Alternativ dazu können aber auch Amphetamine oder selektive Noradrenalin-Reuptake-Inhibitor Atomoxetin eingesetzt werden. kompliziert und schwierig, aber darauf möchte ich jetzt auch nicht näher eingehen. Zusätzlich dazu werden meistens noch verschiedene Therapieformen, vor allem kognitive Verhaltenstherapie, empfohlen. Wie gesagt, die ganze Sache mit den Medikamenten solltet ihr am besten mit einem guten Psychiater besprechen. Auf ADHS spezialisiert ist bei den Therapieform, zum Beispiel das kognitiv-verhaltenstherapeutische Einzelpsychotherapieprogramm nach Safran und das störungsspezifische Gruppenpsychotherapieprogramm nach Hässlinger, das sogenannte Freiburger Konzept. Die kognitive Verhaltenstherapie nach Safran basiert auf einem lerntheoretischen Modell, bei dem die Funktionsdefizite von ADHS verbessert werden sollen. Hier geht es vor allem um die Unaufmerksamkeit und Vergesslichkeit, Impulsivität, Hyperaktivität, Desorganisation, die dysfunktionalen Kognitionen, also die negativen Denkmuster, Gefühlsregulation, Stresstoleranz, Selbstwertgefühl, Kommunikation und natürlich auch die möglicherweise noch anderen vorhandenen Begleiterkrankungen. Beim Freiburger Programm werden auch Ansätze der kognitiven Verhaltenstherapie genutzt, die zusätzlich mit Elementen der DBT, der dialektischen Verhaltenstherapie, ergänzt werden, die ich ja schon aus vielen anderen Folgen hier näher beschrieben habe und manche von euch vielleicht auch schon daher kennen. Abseits von Psychotherapie gibt es noch spezielle ADHS-Coaches, die Alltagstrainings oder Coachings eben anbieten. Im Vordergrund stehen dabei lernpraktische Themen wie Organisation und Ordnung, Umgang mit Geld, Routinen, Entscheidungen treffen und so weiter. Solche Coaching-Angebote können natürlich nicht wie eine Psychotherapie über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden. Stattdessen gibt es aber die Möglichkeit, über die Eingliederungshilfe solche Angebote finanziert zu bekommen. Wenn ihr euch dafür interessiert, empfehle ich euch, eine Beratung bei einer EUTB in Anspruch zu nehmen. Wenn man mich fragen könnte, wie ich als angehöriger Mensch bei jemand Betroffenem ADHS wahrgenommen habe, würde mir das tatsächlich relativ schwierig fallen, das mal eben in wenigen Worten zu beschreiben, weil es eben doch ein ziemlich komplexes Erkrankungsbild ist, vor allem wenn eben noch andere Erkrankungen mit dabei sind und man das auch nicht immer alles so leicht voneinander trennen kann. Aber ich würde wahrscheinlich spontan sagen, dass der betroffene Mensch relativ kindlich auf mich zumindest wirkt, weil er recht unorganisiert ist und eher noch wie ein Kind dem Spaß hinterherrennt oder sich auf die Dinge fokussiert, die ihm viel Spaß machen und anstrengende Dinge eher nicht so gerne macht und auch nicht so gerne plant oder organisiert oder Verantwortung übernimmt, sondern eigentlich immer dem nächsten tollen Ding, was einen irgendwie Freude bereitet, hinterherrennt. Das klingt jetzt vielleicht sehr negativ oder abwertend oder so, aber so ist es gar nicht gemeint. Und ich finde, das ist ein großes Problem generell bei psychischen Erkrankungen. Häufig werden immer nur diese negativen Seiten betrachtet und in den Fokus gestellt. Und oft sind das halt nun mal auch die Sachen, die besonders auffallen in unserer Gesellschaft. All die Dinge, wo man eben nicht der Norm entspricht. Und natürlich ist es kein Wunder, viele Betroffene leiden ja auch unter diesen Aspekten, die dann nicht der Norm entsprechen, wobei das eben häufig an Barrieren im Außen liegt. Und zwar daran, wie andere Menschen oder wie man so schön sagt, die Gesellschaft damit umgeht und wie unsere Gesellschaft so aufgebaut ist. Egal, ob man jetzt ADHS, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder eine Autismus-Spektrum-Störung hat, wenn die Welt um einen herum etwas offener für die eigenen Besonderheiten und Bedürfnisse wäre, dann wäre, glaube ich, vieles leichter. Ich finde es schade, dass es immer eher darum geht, dass sich Menschen mit einer psychischen Erkrankung an die Gegebenheiten der Gesellschaft anpassen müssen, statt dass die Gesellschaft endlich mehr Raum für Individualität ermöglicht. Leider ist Inklusion für viele Menschen noch Neuland und es ist sehr mühsam dafür und auch gegen Antistigmatisierung zu kämpfen. Ich fände es schön, wenn nicht immer nur das bemängelt werden würde, was von der Norm abweicht, denn eine Abweichung oder das Anderssein muss ja nicht immer etwas Schlechtes sein. Wir Menschen bestehen nicht nur aus Defiziten, auch wenn das gerade im Bereich der psychischen Erkrankungen oft so betrachtet wird. Egal, ob man eine Psychotherapie, Psychopharmaka, ambulante sozialpsychiatrische Unterstützung oder Nachteilsausgleiche oder einen angemessenen Grad der Behinderung haben möchte, immer müssen die Defizite aufgezählt und belegt werden. Immer muss man sich rechtfertigen. Dabei ist ein betroffener Mensch nicht einfach nur verrückt oder krank oder behindert. Bei vielen psychischen Störungen gibt es auch Besonderheiten, die in meinen Augen die Welt bereichern triggern könnten. Mal davon abgesehen, dass sowieso jeder Mensch besondere Eigenschaften hat, die für ihn selbst oder auch für andere Menschen wertvoll sind. Ich könnte jetzt aus eigener Erfahrung erklären, was ich zum Beispiel bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung als bereichernd empfinde, aber das ist ja hier heute nicht das Thema. Da ich nicht von der ADHS oder ADS betroffen bin, kann ich nur von meiner angehörigen Sicht berichten, was ich bei Betroffenen als besonders bereichert empfinde oder auch was andere Betroffene dazu zu sagen haben. Natürlich kann man nicht verallgemeinern und sagen, dass alle Menschen mit ADHS oder ADS kreativ sind oder so, aber es gibt eben schon so ein paar wertvolle Eigenschaften, die häufig bei Menschen mit ADHS und ADS vorhanden sind. Zum Beispiel sind Betroffene häufig andersdenkend und dadurch sehr erfinderisch. Sie gehen oft andere, ungewöhnliche Wege und können auch andere Menschen dadurch inspirieren. Wenn ihnen etwas wichtig ist, können sie auch oft sehr, sehr hartnäckig sein und ihren festen Standpunkt verteidigen. Sie reagieren oft intuitiv und verlassen sich auch auf ihre Intuition. Außerdem können sich viele Betroffene sehr gut konzentrieren, wenn sie etwas tun, das ihnen Spaß macht. Dann kommen sie in den sogenannten Hyperfokus und können oft stundenlang konzentriert bei einer Sache bleiben und alles andere dabei vergessen. Dadurch entstehen oft gut durchdachte oder besonders kreative Ergebnisse. Oft sind sie auch sehr schnell für eine neue Sache zu begeistern und gehen mit einer guten Portion Neugier durch die Welt. Für Dinge, die ihnen wichtig sind, können sie oft auch sehr viel Energie mobilisieren und sind bereit, auch Risiken einzugehen. Außerdem sind sie oft sehr flexibel und nicht so festgefahren. Als typische positive Eigenschaften von Menschen mit ADHS werden häufig genannt Kreativität, Hilfsbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Feinfühligkeit, also Sensibilität, Emotionalität, Ehrlichkeit, Begeisterungsfähigkeit, Spontanität, Charme, Ideenreichtum und Fantasie. Das alles bedeutet natürlich nicht, dass alles auf jeden betroffenen Menschen jetzt zutreffen muss. Und natürlich haben diese guten Eigenschaften auch oft noch eine Schattenseite. Ich finde es aber eben sehr wichtig, sich beide Seiten anzuschauen. Nichts ist einfach nur schwarz oder weiß. Ich kann tatsächlich aus eigener Angehörigenwahrnehmung bestätigen, dass diese typischen positiven Eigenschaften oft zutreffen. Ich war selbst schon in der Position, dass ich die Spontanität, Begeisterungsfähigkeit, Kreativität, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft von Betroffenen schätzen lernen konnte. Allerdings muss ich eben auch zugeben, dass ich bei einigen auch die Unruhe, die fehlende Aufmerksamkeit, die Vergesslichkeit und Unstrukturiertheit als sehr anstrengend empfunden habe. Aber das liegt eben auch daran, dass ich eben selbst komplett anders ticke und andere Bedürfnisse und Angewohnheiten habe, die wiederum andere Menschen auch bei mir als anstrengend oder störend empfinden könnten. Ich denke, es ist klar geworden, was ich mit all dem sagen möchte. Betroffene Menschen sind individuell, obwohl es viele Gemeinsamkeiten geben kann. Und das, was manche als anstrengend oder störend empfinden, muss eben auch nicht immer nur negativ sein. Manche Eigenschaften von Betroffenen sind auch sehr wertvoll. Und abseits von all dem, was vielleicht typisch für Betroffene ist, steckt hinter jedem Menschen eine individuelle Geschichte, die jeder noch dazu im Rahmen seiner Möglichkeiten so gestalten kann, wie er möchte. Noch dazu sollten wir nicht vergessen, dass durch verschiedene Behandlungsangebote sich auch die Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen deutlich verbessern lässt. Falls ihr selbst nicht von ADHS betroffen seid, aber vielleicht jemanden aus dem Familien- und Freundeskreis kennt, möchte ich euch noch ein paar Tipps im Umgang mit Betroffenen auf den Weg geben. Natürlich ist es unmöglich, allgemeingültige Handlungsformeln festzulegen, da ja alle Betroffenen auch individuell sind. Aber es gibt schon hier und da so ein paar Tipps, die den Kontakt mit Betroffenen verbessern können. Besonders wichtig finde ich zum Beispiel, dass man ganz transparent und ehrlich miteinander umgeht und klar kommuniziert. Was sind meine Wünsche und Bedürfnisse? Wo sind meine Grenzen? Und welche hat auch der andere? Es lohnt sich, das immer wieder ganz klar zu benennen. Im besten Fall natürlich freundlich, aber bestimmt und bei Bedarf auch immer wieder und wieder. Geduld ist generell so das große Stichwort und leider auch, wie ich finde, die große Herausforderung. Oft lohnt es sich außerdem für Diskussionen oder klärende Gespräche, einen konkreten Moment zu vereinbaren, in dem gerade die Emotionen ausgeglichen sind und sich alle Beteiligten in einem möglichst gelassenen Zustand befinden. Mit jemandem zu diskutieren, der gerade hochemotional ist, und für sich und seine Überzeugungen vielleicht auch kämpft, weil er sich vielleicht sogar noch in die Ecke so gedrängt fühlt. Das ist natürlich keine gute Idee. Wenn es mal zum Streit kommt, ist es oft hilfreich, dass sich alle erst einmal eine Auszeit voneinander nehmen und selbst wieder runterregulieren. Für eine Beziehung kann es sich auch lohnen, gewisse Regelungen miteinander zu vereinbaren, vielleicht sogar schriftlich, damit man sich immer wieder durchlesen und anschauen kann, was man sich gemeinsam vorgenommen hat. Übrigens ist es nicht gerade hilfreich, wenn man dem anderen Menschen zu viele Aufgaben abnimmt. Das ist vielleicht erst einmal nett gemeint. Man möchte den anderen entlasten, für ihn oder sie planen oder einfach Zeit sparen, indem man schnell irgendwas erledigt, für das der oder die Betroffene oft vielleicht längere Zeit braucht. Allerdings kann das auf Dauer zu Co-Abhängigkeit führen oder dazu, dass sich der betroffene Mensch darauf ausruht oder auch total genervt davon ist, bevormundet zu werden. Generell ist es wichtig, immer wieder zu versuchen, Betroffene zu verstehen, ohne dabei die Diagnose als Dauerausrede gelten zu lassen. Auch hier lohnt es sich, hartnäckig, aber freundlich zu bleiben, die eigenen Grenzen zu wahren und darauf zu achten, dass eine gerechte Arbeits- und Zeiteinteilung beibehalten wird. Jeder ist für sich und sein Handeln selbstverantwortlich und eben auch daran, an sich zu arbeiten. Am besten funktioniert vieles davon, wenn die Betroffenen auch immer wieder gelobt werden und ihnen vermittelt wird, dass sie als Mensch geschätzt werden. Trotzdem dürfen Angehörige natürlich einzelne Eigenschaften eines Menschen blöd oder schwierig finden, aber Betroffene sollten nicht ständig kritisiert oder abgewertet werden. Oft hilft es auch, schwierige Situationen mit Humor zu nehmen, dem ADHS vielleicht einen lustigen Namen zu geben. Da kann man ruhig sehr kreativ werden und seinen eigenen gemeinsamen Umgang mit dem ADHS finden. Allerdings sollte man natürlich nicht sagen, was den Betroffenen verletzt. Also besser gemeinsam zum Beispiel so einen Namen finden und schauen, welcher Humor passt und an welchen Stellen der betroffene Mensch vielleicht keinen Spaß versteht. Also die wunden Punkte, da muss man schon vorsichtig sein. Und wie so häufig muss ich natürlich auch daran erinnern, dass ihr Angehörigen auch immer wieder auf euch selbst achten solltet. Wahrt eure Grenzen, nehmt euch Zeit für euch selbst und tut euch selbst auch Gutes, um immer wieder Kraft zu tanken. Oft wird das nämlich vergessen, weil oft die Schwierigkeiten des anderen im Mittelpunkt stehen oder man sich so sehr bemüht, dem anderen zu helfen. ADHS kann für Betroffene und Angehörige eine große Herausforderung sein, gerade bei engen Beziehungen. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass Betroffene sich ihr ADHS natürlich auch nicht ausgesucht haben und eben ja auch mehr sind als nur diese eine Diagnose. Bevor ich dann langsam zum Ende komme, möchte ich noch kurz etwas zu meiner eigenen ADHS-Diagnose sagen. Als ich 2010 wegen mehrerer anderer Diagnosen, unter anderem eben der Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber auch einer depressiven Episode mal wieder in einer psychiatrischen Klinik war, wurde mir nahegelegt, mal einen ADHS-Test zu machen. Weil dieser auch relativ einfach direkt in der Klinik durchgeführt werden konnte, habe ich dann auch einfach zugesagt. Um das Ganze etwas besser nachvollziehen zu können, habe ich mir sogar meine alten Unterlagen von damals nochmal angeschaut. Dort steht, Patientin bemerkt starke Einschränkungen ihrer kognitiven Fähigkeiten. Wahrscheinlich wurde tatsächlich deswegen der Test gemacht. Ich konnte mich damals nämlich einfach gar nicht mehr konzentrieren, weswegen ich das Studium auch unterbrechen musste. Es ging gefühlt einfach gar nichts mehr. Ich saß in der Uni, bekam irgendwie nichts mehr mit. Also wurden dann in der Klinik mehrere Tests gemacht. Dazu gehörten verschiedene Aufmerksamkeitstests, bei denen ich zum Teil echt schlecht war. Und es wurde die Wortflüssigkeit überprüft, wo ich sowohl semantisch als auch phonologisch so eher unterdurchschnittliche Ergebnisse geliefert habe. Außerdem wurde der IQ eingeschätzt und ADHS-spezifische Symptome in der Kindheit, aber auch im Erwachsenenalter wurden überprüft. Es sprach dabei sehr viel für ADHS, weswegen im Bericht dann geschlussfolgert wurde, dass die Werte aus dem Test mit einer ADHS-Diagnose vereinbar sind. Allerdings wurde immerhin irgendwo auch mal erwähnt, dass die Verlangsamung in den Aufmerksamkeitstests ja auch zum Bild einer depressiven Störung passt. Trotzdem wurde mir dann aber gesagt, sie haben ADHS, beziehungsweise glaube ich eher ADS. Und das finde ich ziemlich schwierig. Es gibt so viele Gründe, weswegen Menschen Schwierigkeiten haben können, sich zu konzentrieren. Da sollte man schon mal genauer hinschauen, bevor man eine Diagnose stellt. Denn ADHS ist wirklich mehr als nur Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Trend immer mehr in Richtung kürzerer Aufmerksamkeitsspanne geht, ist das Ganze wirklich kritisch zu betrachten. Noch dazu, wo dieser Trend auch schon erforscht wird. Im Jahr 2019 konnte ein Forscherteam von der Technischen Universität Berlin, des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, des University College Cork und der Technical University of Denmark zeigen, dass die Aufmerksamkeitsspanne unserer Gesellschaft für ein einzelnes Thema tatsächlich immer kürzer wird. Haben wir dann plötzlich alle ADHS oder ADS? Natürlich nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass manche Kinder auch einfach nie richtig lernen konnten, sich zu konzentrieren, weil sie vielleicht nicht gefördert wurden oder zu viel vorm Smartphone oder Tablet gesessen haben oder eben sehr einseitig stimuliert worden sind von außen, wie auch immer. Da gibt es viele Gründe, weswegen man eben Schwierigkeiten mit dem Thema Aufmerksamkeit haben kann. Was ich damit sagen will, ist natürlich nicht, dass es ADHS und ADS nicht gibt, sondern dass wir bzw. die Menschen, die diese Diagnose stellen, sich Zeit nehmen sollten, den ganzen Menschen und seine Hintergründe zu betrachten, statt nur ein Hauptmerkmal. Leider habe ich es schon häufig erlebt, dass Menschen Fehldiagnosen bekommen haben, und zwar nicht nur eine falsche ADHS-Diagnose, sondern zum Beispiel auch eine Borderline-Diagnose, obwohl eigentlich ADHS vorlag. Da wird jemandem jahrelang eingeredet, er wäre ein Borderliner mit all den Klischees, die dazu gehören, und die Person findet sich darin nicht so richtig wieder, wird aber trotzdem auf Borderline hin behandelt. Tatsächlich gibt es schon ein paar Gemeinsamkeiten bei diesen beiden Diagnosen, sowohl bei ADHS als auch bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung sind die Betroffenen oft impulsiv, kreativ, spüren eine innere Leere, haben Stimmungsschwankungen und Probleme bei der Emotionsregulation und daher auch öfter mal Wutausbrüche, oft eine hohe Anspannung und einen geringen Selbstwert. Eher typisch bei ADHS und ADS ist allerdings die Hyperaktivität, die Ungeduld und schnelle Langeweile, die Schwierigkeiten zu organisieren und zu planen, die Vergesslichkeit, der Hyperfokus bzw. auch die Schwierigkeit, sich zu fokussieren und das Aufmerksamkeitsdefizit. Aber auch jemand mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung kann vielleicht ein ungeduldiger Mensch sein oder aufgrund einer zusätzlichen depressiven Episode Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren. Genauso kann natürlich auch jemand mit ADHS zufällig Eigenschaften haben, die normalerweise eher typisch für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung sind. Das sind zum Beispiel die Suizidalität, die Identitätsstörung, das Schwarz-Weiß-Denken, die Angst vor dem Alleinsein, die starken Verlustängste, das selbstschädigende Verhalten, der Selbsthass und so weiter. Daher finde ich es wichtig, dass sich Menschen, die eine oder mehrere Diagnosen bekommen, sich auch intensiv mit dem Krankheitsbild befassen und sich eine Zweitmeinung einholen, falls sie das Gefühl haben, dass die Diagnosen doch irgendwie nicht so passen. Auch Fachpersonal kann Fehler machen oder einen schlechten Tag haben oder schlecht ausgebildet sein oder sich nicht genug Zeit nehmen. Also versucht immer so gut wie möglich in die Behandlung mit eingebunden zu sein. Stellt Fragen, entscheidet mit, was ihr wollt und was nicht. Wechselt den Arzt oder die Ärztin, wenn ihr unzufrieden seid. Holt euch andere Meinungen ein und informiert euch gut. Es geht schließlich um euch und euer Leben und ihr habt das Recht, mitzuentscheiden und euch weitere Meinungen einzuholen. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge einen guten Überblick über das Thema ADHS bzw. ADS geben. Ich muss sagen, dass das Ganze für mich ein eher schwieriges Thema war. Es gibt leider noch nicht so viel aussagekräftige Forschung zum Thema und es bestehen daher noch einige Unsicherheiten. Aber das ist ja bei vielen psychischen Erkrankungen so. Mit der Zeit gibt es immer mehr neue Erkenntnisse. Was für mich aber besonders schwierig bei dieser Folge war, ist die Tatsache, dass ich mit einem betroffenen Menschen sehr engen Kontakt hatte, der inzwischen nicht mehr besteht. Und bei dieser Folge habe ich mich ständig daran zurückerinnert und eben auch an einige Situationen zurückerinnert, bei denen typische ADS-Symptome den Kontakt sehr erschwert haben. Ich habe also selber miterlebt, wie sehr ADS auch das Miteinander erschweren kann, zumindest dann, wenn vielleicht noch keine guten Lösungen gefunden wurden, wie man mit manchen Barrieren umgehen kann. Es gibt viele Erinnerungen, die mich daher traurig machen. Genauso gab es aber eben auch lustige Situationen mit diesem und auch anderen betroffenen Menschen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, auch mit einer guten Portion Humor an manche Schwierigkeiten heranzugehen. Genauso mache ich das ja auch mit meiner Persönlichkeitsstörung. Daher vielleicht am Ende nochmal der Tipp, so schwer und kompliziert es manchmal sein mag, verliert bei all der Schwere nicht den Humor. So, jetzt komme ich aber wirklich zum Ende. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir auch eine Mail an innenlebenpodcast@gmx.de schicken. Bitte seid geduldig mit mir, in der Regel antworte ich eigentlich immer, aber es kann ein Weilchen dauern. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit, passt auf euch auf.